Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Manchmal wünschte ich mir, ich hätte nicht ganz so viel Verantwortung. Im gleichen Atemzug, also in der gleichen Überlegung, kam mir natürlich dann auch der Gedanke, dass es auch eigentlich ja immer die Verantwortung war, die mich nach vorne gebracht hat. Also hätte ich diese Verantwortung nicht, wären viele Dinge auch nicht passiert in meinem Leben. Also hätte ich auch viele Dinge nicht vorangebracht.
Dass, wenn du alleine bist, hast du die gleiche Verantwortung, als wenn du eigene Kinder in die Welt gesetzt hast, weil du immer Menschen hast, weil die meisten Menschen Menschen haben, die sie lieben. Und das vergessen viele.
Und das hat mich auf einen weiteren Gedanken gebracht, nämlich, dass wir durch die Übernahme von Verantwortung auch unser eigenes Wertesystem natürlich festigen.
Gewissenhaftigkeit wird immer parallel oder gleich mit der Verantwortung benannt als Synonym, aber eigentlich sagt es viel genauer, wovon wir gerade reden, nämlich, dass du ein Gewissen hast und mit diesem verhaftet bist, also dass du diesem Gewissen dann auch Schuld trägst, wenn du dann irgendwie dich für irgendwas einsetzen musst, was du vielleicht ausgelöst hast.
Das geht doch nicht ran, oder was?
Ahoi, Herr Kapitän. Ich wollte jetzt so cool sagen, ahoi, Herr Kapitän, aber jetzt muss ich sagen Gesundheit.
Ja, in dem Moment, wo ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, musste meine Frau niesen.
Voll süß, schönen Gruß.
Ach ja, ich bin, vielleicht hörst du es im Hintergrund, es plätschert. Ich sitze gerade auf dem Boot. Wir haben hier im Schilf geankert. Ich gucke so ein bisschen in den Sonnenuntergang rein jetzt. Und ich hoffe, dir geht's gut.
Ich verrate jetzt, dass du mir schon ein Foto geschickt hast und ich deswegen dezent neidisch bin. Ja, genieß das. Ich habe mir dann, als ich das gesehen habe, noch schnell zumindest ein Glas Wein geholt und ja.
So, wenn ich dir jetzt verrate, dass ich in dieser Situation durch meine Frau genötigt, ja, schwer genötigt, auch meine Alkoholabstinenz unterbrechen musste, weil sie sagte, wir können doch jetzt nicht in Sonnenuntergang mit dem Boot fahren ohne eine Weißweinschorle. Geht doch nicht.
Das ist genauso. Ich kenne sogar diese Wege, von wo du da stehst. Heißt das stehen? Du stehst gerade, ne?
Nee, ich sitze.
Nein, ich meine, ja, ich weiß.
Ich meine, wenn du mit deinem das Boot liegt.
Ach, es liegt, genau.
Im Fachterminus, ja.
Ah, verdammt, ja. Also ich glaube, diese Stellen, die gibt es da ja 40 Mal wahrscheinlich, aber ja. Da war ich sehr neidisch, wenn ich immer gesehen habe, die Leute sich dann auf den Abend vorbereiten. Manche Leute schlafen dann da auch, oder?
Ja, klar, logisch. Also wir können jetzt auch pennen. Wir haben ja hier auch eine Kajüte. Hat meine Frau auch gerade gesagt, Caro. Die meinte irgendwie, ach, weißt du was, wenn es nahezu dunkel ist und wir nicht mehr wegkommen, dann legen wir uns unten rein.
Ja, dann mach aus der Weißweinschorle eine Flasche Weißwein und dann genießen wir jetzt den Abend zusammen. Ja. Ein Teil des Abends.
Wir haben den ganzen Tag wieder geackert, den zweiten Tag hintereinander jetzt an diesem, ach nee, das stimmt gar nicht, eine Woche, aber den zweiten Tag hintereinander jetzt den neuen Boden reingelegt in das Arschlochzimmer.
Sekunde. Der Steffen renoviert gerade sein Haus. Wir müssen schon davon ausgehen, dass irgendwer nicht weiß, was bei uns gerade geht. Steffen und Caro renovieren ihr Haus. Verzeihung.
Das stimmt überhaupt nicht. Nee, wir das ist, ich glaube, das ist eine, wie nennt man das?
Entkernung.
Kernsanierung.
Ja.
Also alles rausgerissen, bis auf den Lehmboden und die alten Balken aus die 100 Jahre alten. Dann eine Lattung drüber gelegt, die ausgeglichen, in Waage gesetzt.
Und was hast du denn da gemacht, was aussah, wie, als wenn da ein Sandkasten wäre? Das habe ich nicht wirklich verstanden.
Das ist die Schüttung. Im Boden zwischen den Balken, die Etage tragen, ist eine Lehmschüttung, Lehmasche. Man hat früher zwischen die Balken Asche gemacht. Und Lehm.
Zur Isolierung.
Staub, ja, zur Isolierung, genau.
Ja. Und weil dann Asche nicht so schwer ist, als wenn es Sand wäre, oder wie?
Ganz genau so. Asche ist nicht so schwer, dämmt gut und ist auch nicht brennbar so richtig, offenbar.
Ist ja schon gebrannt, ja. Ja, spannend. Sehr krass.
Ja, insofern, also haben wir jetzt heute, ich habe dann irgendwann so gegen 17 Uhr gesagt, komm, jetzt scheiß drauf. Wir fahren jetzt zum Boot. Und dann waren wir noch schnell hier im Supermarkt, haben ein bisschen Antipasti geholt und Weißwein. Und jetzt liegen wir hier. Du hörst vielleicht ein bisschen den Kuckuck im Hintergrund, der ruft immer mal.
Ich glaube, ich höre vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich glaube, ich höre das Wasser und das Boot so ein bisschen klackern, oder?
Ja, genau. Ja, das Wasser.
Ja, voll gut. Ja, voll gut.
Schöne Atmosphäre auf jeden Fall.
Ja, mein Neid hast du. Tja, also ich bin tatsächlich, also ich finde es gut, nach so einer Ackerei sich zu belohnen und ja, wir machen das ähnlich. Wir machen hier gleich noch ein etwas festliches Essen irgendwie, weil die Woche, die war zumindest intensiv.
Oh,
Farin hatte richtig Stress auf der Arbeit, aber das können wir jetzt aufgrund der Schweigepflicht alleine schon nicht in die Tiefe gehen, aber parallel dazu hatten wir hier gefühlt 10 Gesundheitsdramen, also sowohl in der Familie als auch im engsten Freundeskreis sind wir von Krankenhaus zu Krankenhaus, dann nachts mit einem der Hunde noch zur Tierklinik, also es war tatsächlich ein bisschen Wahnsinn, so was so die Notfalldichte in dieser Woche anging. Und ja, ich hatte dann noch relativ viel zu tun, weil ich letzte Woche bemerkt habe, also ich habe mal auf den Kalender geguckt und jetzt ist das Datum gefallen. Ich kann jetzt darüber sprechen, dass ich gerade ein Buch schreibe.
Yeah.
Aber es wird echt knapp gerade. Und deswegen es wird jetzt echt knapp mit dem Abgabezeitpunkt, weil ich mache keinen Eigenverlag, sondern ich habe eine Anfrage von einem Verlag bekommen und habe einen Vertrag mit denen geschlossen und habe halt mein Abgabedatum. Und jetzt habe ich in der letzten Woche die Lücke, die ich gefunden habe, habe ich dafür verwendet. Einmal war ich fotografieren, so habe ich ein Porträtshooting gemacht und den Rest habe ich komplett da rein verwendet, alles weg zu organisieren, was mich in den nächsten 2 Monaten stören kann. Und dann werde ich, bis auf unsere Aufnahmen und die Fotologen und Fotografie tut gut, werde ich das Buch schreiben. Also ich werde jetzt mindestens 2, wenn nicht 3 Monate Autoren live machen und ich bin mehr als gespannt,
wie also, ich mich da reinfinden kann. Also wenn du einen Tipp haben willst, ich habe damals mein Abenteuerfotografie, das Buch habe ich mir auch zu viel Zeit vorne genommen und hinten raus musste ich dann mir eine Hütte, ich habe mir eine Schreibhütte gemietet in der Lausitz, ohne alles, da war nur Strom, aber kein fließend Wasser, gar nichts. Und das war sogar noch im Herbst irgendwie so, es war schon kalt, ich musste Feuer machen. Da habe ich mich da 2, 3 Wochen, glaube ich, dann nur noch in die Hütte eingeschlossen und habe dann geschrieben, jeden Tag. Ich hatte mir wirklich vorgenommen, so und so viel Text jeden Tag zu schreiben. Und ja, das hat dann zum Schluss auch geklappt. Aber mit Ablenkung, also mit Zusammenleben in Familie und so und ein Buch schreiben, das ist echt fast aussichtslos.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt ja die Situation, dass ich zumindest tagsüber alleine bin.
Ja.
Dann ist Farina, also die tatsächlich, also das, die setzt sich tatsächlich hin und beschäftigt sich und ich kann das weitermachen, theoretisch. Wir werden sehen, ja, aber ich habe mir schon auch gedacht, dass sowas kommen kann, weil ich jetzt auch echt nicht mehr viel Zeit habe, mal gucken. Zu allem Überfluss ist mir der Apple noch fast abgebrannt hier,
ach,
der
was? iMac.
Also das ist Falksprech, der ist mir nicht abgebrannt, aber ich kam von dem Porträtshooting wieder und hatte irgendwie echt nicht viel, so 500 Bilder drauf oder so. Also ich, so für 2, 3 Stunden fotografieren war das jetzt vergleichsweise wenig, bis das die importiert waren und das Gerät irgendwie mal einen Katalog geöffnet hat und so. Der ist halt inzwischen alt. So, und dann ist mir mal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wenn ich an so einem Buch arbeite und mal eben in alten Katalogen nach einem Foto suche, weil es geht natürlich um Fotografie, dann kann ich ja jedes Mal 10 Minuten warten. So. Und dann habe ich tatsächlich mich mal hingesetzt und nach Möglichkeiten gesucht, weil ich selbstverständlich, ich gehe ja relativ offen damit um, mir gerade nicht für 3,5 Mille irgendwie einen Computer kaufen kann. Ja, und habe Apple Leasing entdeckt. Und da habe ich jetzt tatsächlich für etwas mehr als ein Fuffi im Monat, auch der will verdient sein, keine Frage, aber habe ich jetzt ein iMac, ja, Apple Business Leasing.
Total sehr gut. Schön, sehr schön.
Ja, also ich habe organisiert, dass ich die nächsten Monate, weiß ich auch nicht, noch mehr Bart stehen lasse und von Tag zu Tag irgendwie in den Rechner starre. Bin ich gespannt. Du hast das Abenteuer Fotografie, hast du, wie viele Seiten hattest du, weißt du das noch?
180, glaube ich, sowas.
Oh ja, ich habe irgendwie über 300, aber ja, okay. Echt, war das so wenig? Ich habe das ja gelesen.
Ich muss mal gucken. Ich weiß es auch nicht genau. Also vielleicht waren es auch 180 A4-Seiten, die ich abliefern sollte, damit das Buch dann hinter 200 irgendwas kriegt. Ich weiß es aber, das ist jetzt so lange her. Das ist ja fast 7, 8 Jahre her oder sowas. Aber hat sich damals gut verkauft. Aber ich hatte einen beschissenen Deal.
Ist das echt?
Ja, ich habe da wirklich, am Ende waren es, glaube ich, 14.000 Exemplare, was wirklich, wirklich echt, da war ich das echt mega stolz.
Ja.
Aber der Deal, also das, was ich da bekommen habe, das war jetzt im Vergleich eher, naja, egal.
Aber das war nicht die erste Auflage?
Nee, das waren mehrere Auflagen. In der ersten Auflage hat man, glaube ich, so 1.000 oder 2.000 gemacht.
Und ja, ich bin schon ganz glücklich. Ich habe 3,5 bei der ersten Auflage. Ja. Das ist verhältnismäßig viel. Da bin ich sehr gespannt, wie wir das so wegkriegen.
Also ich glaube, man hat bei mir auch so 3-4 Auflagen gemacht. Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her. Aber ich muss sagen...
14.000, Steffen, muss
ja, aber... Ja, das war viel, ja.
Also da, ich wollte gerade sagen, das ist viel. Da muss aber schon Theorie, also...
Ja, damals lief mein Blog noch wie Sau. Also damals habe ich ja, glaube ich, alleine über den Blog schon... Da hatte ich ja jeden Tag 6.000, 7.000 Leser, also weißt du. Und dann lag das Ding auch noch im Buchhandel rum. Ja, das Aber reich wirst du damit nicht. Das ist einfach nice to have. Ist total so.
Ich, weißt du, Steffen, seitdem ich irgendwie 8 bin, ich glaube, wir haben schon mal davon gesprochen, träume ich irgendwie mit meinem verrückten Gehirn davon, ein Buch zu schreiben, weil ich es seit Kind an schon so schön finde, wenn Menschen, bevor sie einschlafen, mit so einem Buch in der Hand zur Ruhe kommen.
Ja.
Und ich träume irgendwie immer schon davon, irgendwann mal so ein Ding zu schreiben. Und es gibt verschiedenste Gründe für. Ich habe da auch mal so einen Film gesehen in meiner Kindheit, der mich sehr geprägt hat und das ist jetzt, soll das mal ein Roman werden, ehrlich gesagt. Es geht mir tatsächlich darum, das ist ja vielen zu wenig Niveau, aber ich würde gerne einen richtig schönen Roman schreiben, der die Leute fesselt. Jetzt sind wir bei der Fotografie, das ist ein Leidenschaftsthema für mich. Ich gehe das natürlich anders an, als das vorher so üblich war und ja.
Also das ist ein
Lebenstraum. Das ist ein bisschen Visitenkarte, das ist so halt. Ne?
Du kennst ja den Spruch, ein alter Dichter, der sagte, du musst ein Buch schreiben, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Dann bleiben, glaube ich, noch 2 Sachen übrig bei dir.
Ja, ist kein Problem. Das mit dem Baum habe ich auch schon erledigt und ich habe 2 Hunde.
Die hast du auf die Welt gebracht.
Die hab ich zumindest in unsere Welt geholt, ja.
Ja. Ach, schön. Naja, Mensch, aber dann hast du zumindest keine Langeweile jetzt erstmal.
Nee, jetzt nicht mehr. Ich habe das in dem ganzen Drama der Dinge, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um, was passiert später, auch so ein bisschen vor mir hergeschoben.
Ja.
Und jetzt bin ich so spät dran, jetzt habe ich gar keine Möglichkeit mehr, Langeweile zu haben. Ich muss eher gucken, wie ich in meinen Flow komme, weil ich kenne schon so einen Schreibflow, aber dann wird der natürlich ständig unterbrochen, weil die ganze Konzeption, also wenn jetzt einer sagen würde, schreib mal das und das, ist das ja schön. Aber wir haben eine Überschrift, jetzt habe ich inzwischen Kapitel und so, ich war ja nicht völlig untätig. Aber
du kannst ja schon sagen, worum es geht, oder? Um Fotografie und weiter?
Ja, ich möchte ein bisschen vorsichtig sein. Also ich Fotografie, klar, Fotografie, ne? Aber ich möchte das Ganze so ein bisschen, wie ich das ja auch lebe, in diese Spürbarkeit ziehen.
Ja.
Also ich möchte ein bisschen weniger Photoshop, ein bisschen weniger, also ich liebe die Schwarz-Weiß-Fotografie, so, das kann ich ja schon erzählen. Und ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, warum das intensiver wirkt, wenn ein Foto in Schwarz-Weiß fotografiert wird und was es mit den Menschen macht. Ich möchte so ein bisschen auf die Hintergründe eingehen und
die meisten
Bücher über die Schwarz-Weiß-Fotografie berichten halt sehr, sehr viel über die Umsetzung in Lightroom und Photoshop, berichten sehr, sehr viel von Licht und Schatten und gehen sehr viel auf die Technik ein, was mich total verwirrt, weil die Schwarz-Weiß-Fotografie eigentlich was tief Emotionales ist. Oft, nicht immer, aber oft. Und
ja, wobei ich muss sagen, ich habe auch mal eine Phase gehabt, auch in dem Buch, in dem Abenteuerfotografiebuch steht auch, dass mir eigentlich Schwarz-Weiß als Farben reichen und dass es, wenn es nach mir ginge, ich nur Schwarz-Weiß fotografieren würde, in der Tat. Und ich finde das auch ziemlich geil. Ich glaube aber jetzt aus Jahre später ist das so eine Phase, die jeder Fotograf einmal durchmacht. Also selbst die eingefleischtesten aller Fotografen, die ich kenne, die nur Schwarz-Weiß gemacht haben, wie Jan Scholz, Mick Mojo, die sind irgendwann auf Farbe umgestiegen, weil es eben doch nicht reicht irgendwann. Und weil du eben doch merkst, dass du im Job mit Schwarz-Weiß überhaupt nicht weiterkommst. Das verkauft sich nicht. Ich habe neulich ein Bild gehabt von Paul Ziemiak, was ich so geil in Schwarz-Weiß fand und was die dort auch in Schwarz-Weiß gepostet haben auf Instagram. Und da war der erste Kommentar drunter, oh, ich war total erschrocken. Ich dachte, der ist gestorben.
Echt, ja, krass.
Ja.
Du, ich sehe das auch. Also das ist mir auch total wichtig. Das sind so kleine Punkte, die eigentlich bei so Büchern über Fotografie nicht so beschrieben werden. Es ist nicht alles immer nur die einzige Lösung. Es ist der iMac nicht die einzige Lösung. Es ist die Schwarz-Weiß-Fotografie nicht die einzige Lösung. Und die Sony und die Canon und die Fuji auch nicht. Und ich glaube, dass das ist auch so ein Punkt, den ich da mit anspreche. Ja. Dass ein gutes Mittel ist, um Dinge auszulösen, um zufrieden zu sein, um was auch immer. Ne? Aber ich finde es falsch zu sagen, ich fotografiere nur analog, ich fotografiere nur digital. Damit verbaust du dir die eigene Zukunft. Weißt du?
Ja.
Ja, und jetzt habe ich mit dir noch einen freien Abend. Farina und ich essen gleich noch ein bisschen. Das Wochenende genießen wir noch und spätestens am Dienstag sitze ich hier in meinem Kämmerlein.
Sehr gut. Na, bei mir ist, meine Tage sind relativ eintönig. Ich ziehe mir morgens den Blaumann an. Dann setzen wir uns ins Auto, fahren rüber nach Plau. Dann ackern wir den ganzen Tag. Abends essen wir noch mal was und dann gehen wir schlafen. Also es ist wirklich so, Tag ein, Tag aus.
Aber ihr beide macht das alleine? Ich habe das letzte Woche schon mal gefragt. Ist das immer noch so? Ihr macht das alleine?
Ja, klar. Alles. Verputzen, Boden verlegen, Boden rausreißen. Und es macht auch Spaß. Also, weißt du, das Haus kriegt dadurch natürlich eine völlig eigene Energie und du kennst jede Ecke. Mhm. Und mir war es auch ehrlich, mir war es echt wichtig zu wissen, was unter welcher Ecke ist. Caro hat jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, also hätten wir das unbedingt machen müssen, hätten wir es nicht so liegen lassen können und so. Und ich sage, aber weißt du, jetzt wissen wir wenigstens, was drunter ist. Sonst bist du die ganze Zeit und weißt nicht, ist da Asbest oder liegt da irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben auch aus diesem Hausboden, also aus dem Boden, was wurde gesagt, das sieht aus wie eine Ausgrabung, da haben wir auch wirklich, muss 100 Jahre alt sein, ein altes Gesangsbuch gefunden, und einen alten halben Lederschuh und
in der
Schüttung, ne? in der Ascheschüttung. Das ist total geil, ja. Da kannst du ein kleines Museum draus machen. Also wir wollen das auch irgendwie noch auf ein Bild kleben oder irgend sowas. Also ist ziemlich cool.
Abgefahren. Ja, das glaube ich wohl. Also das war leider kein Eigentum, aber ich habe vor kurz nach der Jahrtausendwende mal ein Mietangebot bekommen auf so einem alten Gutshof.
Ja.
Du warst ja mal hier in der Gegend, in Hubbelrath.
Ja.
So. Ne, draußen auf dem Land mit Blick auf den Rheinturm quasi. Das war so ein richtig schicker Gutshof und der Vermieter damals sagte, der alte Chef der CDU, der LTU war das damals noch, der sagte, pass auf, ihr könnt da wohnen, 600 Euro im Monat, aber halbes Jahr ist umsonst, wenn ihr selber renoviert. Und dann haben wir da die Holzdecke runtergerissen und darunter hatten wir dann irgendwie Pferdemist mit Stroh und Kram, das war unglaublich. Aber dann das Erschaffen des neuen Wohnraums, so, ne, ich habe das erste Mal verputzt und so. Ich weiß nicht, wie ich heute noch Bock drauf hätte, aber damals war das schon irgendwie Abenteuer.
Ich habe immer gesagt, das war das letzte Mal im Studio. Nie wieder mache ich sowas. Und ey, das sag niemals nie. ich habe heute übrigens von Facebook, das war ganz abgefahren, die Mitteilung gekriegt mit einem, die zeigen dir ja immer, guck mal hier, vor 2 Jahren hast du das und das gepostet. Genau. Und vor 2 Jahren war ich in der Schreibhütte hier in Mecklenburg. Und da haben wir uns abends entschieden, nach Mecklenburg zu ziehen. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich da saß und geschrieben habe? Und
du hast die Geschichte hier erzählt. Ich wusste den Zusammenhang zum Buch nicht tatsächlich. Aber die habe ich dann heute in deiner Story, bei Facebook hast du es gepostet, glaube ich. Ne?
Da habe ich geschrieben an MOI, was ja nun endlich hoffentlich im Herbst diesen Jahres mal rauskommt. Und ich habe da abends gelegen und mir ist aufgefallen, dass ich hier immer in Ruhe komme in Mecklenburg, auf dem See gucke, in kleinen Hütten lebe und so. Und dass ich mich immer hierher gezogen hat. Und Caro kam abends spontan vorbei aus Hamburg mit dem Auto, hatte auch eine Flasche Weißwein dabei. Und dann saßen wir da und schauten so ein bisschen aus dem Fenster ans Wasser und meinte dann, wenn es dir hier so gefällt, dann warum ziehen wir da nicht her? Dann bist du immer hier und hast immer Ruhe. Und dann habe ich am selben Abend per SMS noch den Vermieter gekündigt vom Studio. Haben gesagt, wir hatten noch nicht mal was Neues. Also wir hatten ja noch nicht mal irgendwie ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas, sondern wir haben gesagt, komm, wir kündigen jetzt und wenn wir gekündigt haben, dann suchen wir uns was. Weil das setzt einen ja selbst auch ein bisschen unter Druck. Ne? Dann kannst du nicht so lange rumeiern, sondern sagst irgendwann, okay, das ist es jetzt, zack.
Hammer. Ja, ich wusste zum Teil die Geschichte, heute habe ich die Fotos dazu bekommen. Ich war kurz davor zu fragen, wo ist das, welche Hütte ist das, ich will da auch hin, aber...
Ja, Stechliner See ist das in der Tat. Das ist also ums Eck irgendwie. Ziemlich coole Ecke, ja.
Ja. Wie lange habt ihr es eigentlich jetzt von Waren nach Plau?
Ach, wir fahren schon eine Stunde mit dem Auto, ja. Echt? Ja, was natürlich daran liegt, ist es, dass du um die riesen Möritz fahren musst und um den, also weißt du, du fährst ja, kannst ja nicht Luftlinie fahren oder fliegen, also Luftlinie fahren könntest, würde es schnell gehen, aber da musst du mal einen riesen Bogen um die Mecklenburgische Seenplatte machen, damit du da hinkommst.
Ja, wobei, ich bin da ja mit dem Schiff hingefahren, das war tatsächlich auch ein halber Tag.
Ja, also, ja, von Waren nach Plau, da fährst du 3-4 Stunden mit dem Boot. Ja,
ja,
das ist eine schöne Strecke, die bin ich auch schon ein paar Mal gefahren, ja. Also ja, so tendenziell würden wir jetzt hier vom Plau natürlich Richtung Waren fahren, in die Marina Eldenburg, in das Restaurant, ne, und da nochmal irgendwas essen und dann wieder zurück. Oder abends dann gleich dort pennen.
Ja, ihr könntet aber das, genau, ihr könntet auch, wenn das Boot irgendwie im, wie heißt das, in der Marina liegt, dann kannst du genauso pennen, oder?
Ja, genau. Ja, du kannst auch ankern irgendwo, wie jetzt hier irgendwo am Rand. Wenn du irgendwie eine Sandbank findest du ja überall. Ich habe so eine Bootskarte, da siehst du schon. Da wird es flach und dann guckst du dir den Untergrund an und siehst, ah, oh, Sand, cool. Und dann kannst du so ganz sanft, fahre ich dann immer so ein Stückchen so neben Fahrt raus und dann gleitet der sanft auf den Sand drauf und dann bleibt der vorne liegen, der Arsch. Also das Heck des Bootes sollte dann noch so 40 Zentimeter Wasser haben, damit man hier nicht versandet. Ja, und dann schmeißt du den Anker raus.
Drehen dann irgendwie auf die Sandbank oder so?
Nee, du legst es, also man legt ja schon richtig an mit dem Wind. Ne? Also du guckst, dass du so anlegst, dass der Wind dich tendenziell aufs Wasser drückt. Und du quasi mit dem Heck in Richtung See legst und mit dem Bug vorne in Richtung Land. Und im Bug hast du dann auch den Anker. Und im Moment musst du halt gucken, wo der Wind herkommt. Wenn der, im Moment drückt uns der Wind quasi immer aufs Wasser raus. Ich habe aber meinen Anker im Bug und den schmeiß ich dann raus. Und jetzt versucht uns der Wind aufs Wasser rauszudrücken. Aber ich habe, so bin ich immer hinten mit dem Arsch sozusagen im Wasser und vorne mit dem, mit der Schnute auf dem Sand.
Cool. Ja. Wie oft musst du es machen, das Boot, von unten? Also da muss man ja ran, oder? Wenn man da ständig auf den Sand drauf fährt und so, dann...
Nee.
Ist halt ja nicht, musst du alle 2-3 Jahre mal streichen, oder?
Quatsch. Nee. Das ist ja GFK, das ist ja nicht wie früher Holz oder sowas. Also GFK, das ist ja ein Kunststoff. Das ist, du kannst mal Anti-Fouling drunter machen oder sowas. Ja. Aber das ist. Ach. Also ich habe das letzten Winter ja rausgeholt, einmal mit dem Hochdruckstrahler unten sauber gemacht und dann geht das. Also. Cool. Ist jetzt nicht so wild. Also das ist bei Holzbooten, gerade so Holzsegelboote, die sind viel pflegeintensiver. Da hast du richtig zu tun. Ne? Du musst dann immer gucken. Dann greift der das Moos, also greift dann wirklich auch das Holz an. Aber hier GFK, also das passiert ja nicht.
Ach Gott, steck mich nicht auch noch damit an.
Na, ich hoffe, du kommst irgendwann mal, wenn dein Buch geschrieben ist, kommst du endlich mal vorbei hier. Bevor es jetzt hier weitergeht, möchte ich mich einmal ganz, ganz lieb bedanken, und zwar bei einer Agentur aus Leipzig, die mich schon seit einiger Zeit mit meinen Webseiten betreuen. Das ist was-mit-internet.de. Die Jungs aus Leipzig kümmern sich um alles Mögliche wie SEO-Optimierung, WordPress-Strukturen. Sie halten eure Seite clean, können euch natürlich bei der Erstellung von Webseiten helfen, sie für euch komplett übernehmen. Ich fühle mich wunderbar betreut, ist wirklich eine kleine, süße Agentur, und wenn ihr gerade Bedarf habt, dann ruft doch da mal an oder schreibt ihnen einfach eine schöne Mail.
Schön. Lieber Steffen, du hast uns ein Thema vorgeschlagen.
Ich habe uns ein Thema vorgeschlagen, und zwar bin ich drauf gekommen, weil ich neulich mal wieder mit meiner Frau morgens beim Café saß und aus dem Fenster schaute, und sie fragte, na, was hast du? Und ich irgendwie aus, weiß ich nicht, meine Gedanken kreisten gerade, und ich sagte, manchmal wünschte ich mir, ich hätte nicht ganz so viel Verantwortung. Es ist wirklich so, dass eine Sache mich von der völligen Leichtigkeit aus meiner Sicht mich noch entfernt, also so diese richtig große Leichtigkeit, das ist nämlich die Verantwortung. Also dass ich quasi ja für, wir hatten da glaube ich auch in der vorletzten Sendung schon mal ganz, ganz am Ende, ganz kurz drüber gesprochen, ich habe halt 2 Kinder in die Welt gesetzt, ich habe eine Mutter, die sich um diese Kinder kümmert, mit der ich jetzt zwar nicht mehr zusammenlebe, aber auch da habe ich meine Verpflichtung, ne? Und habe jetzt eine Frau, ich habe ein Haus, ich habe also schon jeden Monat kümmere ich mich, trage ich Verantwortung für Menschen. So, und diese Verantwortung, der werde ich eigentlich auch jeden Tag bewusst, weil ich immer nicht nur für mich alleine entscheide, sondern immer für viele. Das heißt also, ich kann jetzt nicht einfach alles hinschmeißen und sagen, ah, weißt du was, leck mich doch, ich gehe jetzt nach Hause rein, sondern ich muss das immer im Hinblick darauf, kommt denn dann so viel zusammen bei den Dingen, die ich tue, um alle versorgen zu können zum Beispiel. Ne? Und diese schon recht große Verantwortung, sind jetzt nun insgesamt 3-4 Leute so, die drückt doch manchmal doch ganz schön. Ne? Also ich habe die jetzt nicht permanent im Kopf, aber es ist schon so, dass ich mir wünschte, hin und wieder könnte es doch auch mal ein bisschen leichter sein. Und ich, so sehr ich meine Kinder liebe, im Kindesalter freue ich mich doch auch, wenn sie irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen und sich irgendwann auch mal selbst versorgen können.
Sobald du mit Rat und Tat immer am Start bist.
Ja, das auch. Aber, du, so. So,
ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Im gleichen Atemzug, also in der gleichen Überlegung, kam mir natürlich dann auch der Gedanke, dass es auch eigentlich ja immer die Verantwortung war, die mich nach vorne gebracht hat. Also hätte ich diese Verantwortung nicht, wären viele Dinge auch nicht passiert in meinem Leben. Also hätte ich auch viele Dinge nicht vorangebracht. Im Grunde ist die Verantwortung, also ich will jetzt nicht sagen Fluch und Segen, aber sie ist zum einen natürlich hin und wieder eine merkliche Belastung und entfernt mich von der totalen Freiheit, aber sie fordert mich natürlich auch und führt dazu, dass ich ein paar Treppchen in meinem Leben dass ich ein paar Treppchen erklommen habe, die ich wahrscheinlich nicht erklommen hätte, wenn ich diese Verantwortung nicht gehabt hätte.
Ich empfinde schon, dass wir alle eine große Verantwortung haben. Ich habe natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde auch, dass wir uns der oft nicht bewusst sind. Und ich finde, darüber kannst du eigentlich ganz froh sein. Also ich glaube, dass alle über eine große Verantwortung, also dass alle eine große Verantwortung haben. Wir sind so oft dazu neigen, das immer den Eltern in die Hand zu geben, dieses Thema.
Ja klar, weißt aber du, wenn also, du selber Eltern bist, dann
wird
der Staffelstab dann abgegeben. Ne?
Oder du dir selber auch das auferlegst, weil du Eltern bist. Oder weil du Vater bist in dem Fall. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle, auch die Singles, die Singles, die auch gar keinen Partner haben, eine riesige Verantwortung haben, die vielleicht in dem Moment nicht finanzieller Natur ist. So. Aber was mir schon wirklich viel Gedanken gemacht hat, ist so diese Sache, wie viel Verantwortung wir für andere haben, wenn es um uns selbst geht. Also, ich weiß, was du meinst mit dem finanziellen Druck, da habe ich noch nicht so richtig eine Antwort, vielleicht können wir da gleich nochmal rangehen. Aber das Erste, was mir einfällt, ist, dass wenn du alleine bist, hast du die gleiche Verantwortung, als wenn du eigene Kinder in die Welt gesetzt hast, weil du immer Menschen hast, oder weil die meisten Menschen haben, die sie lieben. Und das vergessen viele. Viele glauben dann, sie seien völlig unabhängig und dafür möchte ich immer so ein bisschen Werbung machen, weil ich ja im Rettungsdienst mich auch viel mit Notfallseelsorge beschäftigt habe und so. Und da gab es nicht selten die Situation, wo ein Einzelner überhaupt nicht überblickt hat, welche Verantwortung er für andere hat, auch wenn er keine Kinder hat. Leider auch, wenn er Kinder hat, aber ja, also alleine bist du damit nicht so sehr, wie man manchmal glaubt als Vater, glaube ich. Ja. Sondern das betrifft ein ganz breites Feld der Menschen.
Ich habe auch, als ich drüber nachgedacht habe und dir das Thema vorgeschlagen habe, ist immer so das Erste, dass ich gucke, wie definiert denn eigentlich Wikipedia das Wort? Und das ist ganz interessant. Das bringt es eigentlich auch, führt mich auch wieder quasi zu einer Überlegung weiter. Dort steht, Verantwortung ist im Allgemeinen die Übernahme der Verpflichtung für die möglichen Folgen einer Handlung einzustehen und gegebenenfalls dafür Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu akzeptieren. Sie setzt Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein, ein Gewissen sowie die Kenntnis der Wertvorstellung sowie der rechtlichen Vorschriften und sozialen Normen voraus.
Ethik.
Ethik, Moral, richtig. Und das hat mich auf einen weiteren Gedanken gebracht, nämlich, dass wir durch die Übernahme von Verantwortung auch unser eigenes Wertesystem natürlich festigen. Dass wir sowas wie Würde und Stolz sich ja aus einer Verantwortung heraus entwickelt. Erst so richtig, ne? Also ich finde, gerade wenn du Kinder erziehst, Und du übergibst ihnen meine Verantwortung für, du machst jetzt dies oder jenes mal sauber oder hier, du kümmerst dich jetzt mal um den Hund oder die Katze oder so, dann mögen Kinder eigentlich das, diese Verantwortung zu übernehmen und entwickeln auch einen ganz, ganz großen Stolz daraus, wenn sie das dann geschafft haben. Und wollen dann natürlich auch so eine Art Belohnung irgendwann haben, ne? Aber oftmals ist dann natürlich auch einfach der Gewinn des Stolzes schon ein Lob genug sozusagen.
Du hast genau, und du hast, wenn du Verantwortung übernimmst, das ist ja so dieses klassische, also wir brechen es jetzt mal ganz klein runter und werden nicht zu hart pädagogisch, aber wir brechen es mal runter. Du kaufst dem Kind ein Hamster und es geht darum, Verantwortung für ein Leben zu übernehmen. So. Und ich finde, wenn man Verantwortung nimmt, ob als Kind oder als Erwachsener, ist dabei übrigens gar nicht so wichtig, weil viele Erwachsene lernen es erst dann, muss man dazu auch sagen. Also gleichzeitig Synonym und Ergebnis ist Gewissenhaftigkeit, finde ich. Gewissenhaftigkeit wird immer parallel oder gleich mit der Verantwortung benannt als Synonym, aber eigentlich sagt es viel genauer, wovon wir gerade reden, nämlich dass du ein Gewissen hast und mit diesem verhaftet bist, also dass du diesem Gewissen dann auch Schuld trägst, wenn du dann irgendwie dich für irgendwas einsetzen musst, was du vielleicht ausgelöst hast. Und ich finde die Stärkung, die durch so ein Verantwortungsbewusstsein kommt, also die man sich selbst dann schenkt quasi, die ist so massiv. Also mal weg, ich war jetzt gerade in der Rettung, ich war in der Psychiatriepflege lange. Wenn du Patienten hast, scheiß auf den Patienten, wenn du Menschen hast, die aus welchen Gründen auch immer noch nie so richtig in der Lage waren, Verantwortung zu übernehmen, die dann verstehen, okay, wenn ich immer wieder die Verantwortung von mir schiebe, geht es noch schlechter und noch schlechter. Das sind ja oftmals die Grundlagen für schwere Erkrankungen, wenn du ein Leben lang die Verantwortung von dir schiebst und so tust, als wenn nichts wäre.
Ja.
Wenn die dann irgendwann lernen, okay, krass, Verantwortung zu übernehmen ist nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke.
Ja.
Und wenn die bemerken, also wenn die das erste Mal dann für irgendwas Verantwortung übernommen haben, dann ist das für die eine Befreiung, dass die weinend vor dir stehen.
Absolut.
Und wenn die nur morgens gekommen sind und gesagt haben, Herr Frasser, ich muss Ihnen was sagen, gestern Abend gab es ja Ärger, weil die Fernbedienung kaputt ist. Das war so eine Wohngruppe, so eine geschlossene Wohngruppe für psychiatrisch kranke Menschen. Und da gab es ein Riesendrama da, weil irgendwer hat diese Fernbedienung zerstört. Das sind für uns jetzt kleine Probleme. In so einer Wohngruppe, in so einem psychiatrischen Umfeld kann das ein wirkliches Problem sein. Und am nächsten Morgen kommt er und sagt, Herr Frasser, ich war das gestern. Ich habe das kaputt gemacht und bin dann aber schnell ins Bett, weil ich Angst hatte. Und als ich ihm dann erklärt hat, was er da gerade gemacht hat, nämlich, dass er Verantwortung übernommen hat, das war einer der schönsten Tage seit Wochen für diesen Mann.
Absolut, absolut.
Das ist auch so krass zu beobachten. Also, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke.
Wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann ist es ja so, dass wir Menschen, die Verantwortung übernommen haben, auch irgendwie anders betrachten. Sie genießen auf jeden Fall irgendwie so eine größere Achtung. Ne? Und im zweiten Step muss ich sagen, das bringt dich eine Verantwortung, die Übernahme von Verantwortung, ich meine jetzt nicht nur für dich, dein Leben, vielleicht auch deine Kinder oder so, sondern vielleicht als Arzt für Patienten, als Politiker für, wie jetzt die Kanzlerin, ne, für oder Jens Spahn für so eine Pandemie jetzt, übernimmst jetzt Verantwortung, du musst Entscheidungen treffen, die viele Millionen Menschen betreffen, die Wirtschaft betrifft. Und niemand von uns wünscht sich ja diese Verantwortung, dass er das Abgefahrene, ne? Also dieses hohe Maß an Verantwortung, was da gerade in Berlin übernommen wurde, abzuwägen, was ist jetzt wichtiger, Wirtschaft, was ist diese Diskussion, die finde ich auch extrem wichtig, zu sagen, ja, pass mal auf, die Corona, Covid-19 ist das eine, das bringt Menschen um, das ist furchtbar, aber gleichermaßen isoliert es Menschen auch, die in Quarantäne sind und die Selbstmordrate ist gestiegen, weil Leute einfach sozial abgeschnitten waren. Ne? Und,
es geht ihnen ja auch nicht per se, wir sind ja nicht alle gestärkt in die Krise gegangen, sondern Leute kamen ja mit einem Thema, sind die
richtig,
ja da reingerutscht, die ja sowieso schon ein wirkliches Problem hatten und dann plötzlich kam das noch.
Und ich finde halt, dass du Menschen, die so eine Verantwortung übernommen hast, wenn du die mal triffst, dann hast du eine andere Achtung vor denen. Ganz einfach. Also mir geht es jedenfalls so. Was ich aber gemerkt habe, ist eben, dass Menschen, die früh Verantwortung übernommen haben, offenbar besser gewappnet sind fürs Leben. Und
das ist mir auch ganz oft
die meisten, also die wenigsten Probleme haben. Und wenn ich mal zu mir, bei mir zurück, mich mal zurückdenke, ich habe auch relativ schnell, ich bin ja mit 18 damals aus der DDR geflohen, ganz alleine, ne, mit 18, wenn ich mir überlege, mein Sohn ist jetzt 15, wenn der in drei Jahren auf einmal komplett in eine andere Stadt wird, dann denke ich, oh, der Arme.
Korea.
Ja, und ich bin damals von einem Gesellschaftssystem ins andere, weißt du? Und man wusste ja noch nicht mal, ob du jemals wieder zurück kannst. Und ich habe dann ja auch keine Verwandtschaft in der Bundesrepublik gehabt, sondern ich habe vom ersten Tag ganz alleine Verantwortung für mich übernehmen müssen, zusehen müssen, wie ich irgendwie die Kohle ranschaffe, wie ich über die Runden komme, musste mich alleine kümmern. Und das hat mich extrem geprägt, muss ich sagen. Es hat mich auch ein Stück weit hart gemacht. Also das ist ja eine Sache, die mir oft vorgeworfen wurde, auch von Partnerinnen, dass meine Selbstdisziplin mitunter unangenehm ist. So, also dass sie, ich hatte auch mal in der WG mit einem lieben Freund, mit dem ich damals eine Platte rausgebracht, die hatte ja schon mal einen Plattenvertrag, mit dem habe ich eine WG gehabt in einem Riesenloft. Wir haben
Musik gemacht. Stopp. Es gibt eine Platte von dir?
Ja. Klar.
Das müssen wir später noch.
Das müssen wir noch mal, ja.
Aber ja, ich will die Geschichte nicht unterbrechen. Erzähl mal weiter. Ja.
Wir hatten ein großes Loft, haben da drin zusammen gewohnt in der WG, in der Mitte war ein Studio. Und der hat es nach zwei Jahren schreiend ausgezogen, weil es nicht ertragen hat, dass ich jeden Morgen kontinuierlich um 7 aufgestanden bin, obwohl wir sozusagen hätten auch bis 11 pennen können oder sowas. Das hat ihn total genervt, dass ich jeden Tag irgendwie mir eine Struktur, also jeden Tag eine Struktur hatte und jeden Tag gearbeitet habe und abends auch nicht lange bis in die Puppen gefeiert habe, sondern dachte immer, nee, morgen musst du fit sein. Wir haben für die Platte, hatten wir einen Abgabetermin, auch das damals, ne, so wie mit dem Buch, du hast dann irgendwann, heißt es, da müsst ihr die Platte abgeben und wir hatten erst sechs Songs geschrieben und wir mussten 14 oder so machen und ich habe dann immer einfach alleine weitergemacht. Das hat den wahnsinnig gemacht, diese Disziplin. Der ist dann irgendwann wirklich ausgezogen und ich bin dann in der Agentur, also ich war ja dann auch in der Agentur und da habe ich diese viele werden sich vielleicht daran erinnern, vielleicht auch nicht gut daran erinnern, diese Kampagne Mann ist der Dickmann, die habe ich ja damals in der größeren Verantwortung gedreht, unterwegs. Ja. Und da hatte ich halt auch große Etats zu verwalten. Ich hatte ein ganzes Team, ein Filmteam, Promoterteam, die Bühnebudget. Also ne, ich habe halt das ganze Projekt irgendwie auf der Straße, auf die Straße gemacht. Und auch da war ich Ende 20, weißt du? Und das war auch schon eine Riesenverantwortung, die mich da extrem weitergebracht hat. Und so ging das halt immer weiter. Danach kamen die Kinder, danach dies, danach jenes. Und ich merke halt, dass mittlerweile natürlich viel Verantwortung, die ich damals übernommen habe, wie jetzt diese Dickmann-Kampagne oder andere Sachen, natürlich lasten jetzt nicht mehr auf mir. Ein paar Dinge lasten natürlich noch, aber ich habe es halt auch geübt, weißt du? Ich bin, wenn es in der Gruppe darum geht, ich weiß nicht, wenn wir zu 10 irgendwo sind und einer muss irgendwie irgendwas machen und die anderen haben irgendwie keinen Bock drauf, weil, ach nee, das ist mir zu viel Verantwortung, bin ich meistens der sagt, wieso, ist ja kein Thema. So, ich bin dann immer der Blöde, der den Arm hebt irgendwie.
Also ich kenne das mehr aus der Frauensicht tatsächlich. Ich muss mal gucken, also auf der Frauenseite, während du so erzählst, fällt mir das gerade voll auf, dass ich die früh Verantwortung übernehmen mussten, musste ich irgendwie auch, aber ich wollte es nicht. Aber ich kenne das meistens von Frauen tatsächlich so. Ja. Aber nicht so krass, wie du es gerade sagst. Also ich, wenn du sagst, so 7 Uhr aufstehen und immer Disziplin und so. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass du da ein kleiner Terrorist bist.
Du, das selbst jetzt bei Corona, wo nichts los war, habe ich jeden Tag, wenn ich meine Frau verleihe, die Augen, weil ich irgendwie um 7 stehe ich.
Ja, aber oh. Steffen, da müssen wir jetzt mal drüber reden, das finde ich voll geil jetzt. Ich hab da eine Dauerdiskussion mit meinem Freund Philipp. Ne? Ja, der ja. Philipp ist, witzigerweise habe ich gerade bei Fotografie zu gut auch von ihm gesprochen, na egal. Also Philipp ist, kommt ursprünglich aus der Marine. Der hat so diesen Marinetypen in sich. Und das ist auch so, der steht ja. um 7 Uhr auf und der ist immer. Ich kann mit ihm sehr, sehr gut, weil wir sehr offen miteinander sprechen können und auch kein böses Blut kriegen, wenn ich irgendwas verrückt finde und das auch so sage. Aber deswegen möchte ich mit dir mal kurz daran gehen, weil immer nur, das erlebe ich nicht nur bei Philipp, sondern auch bei ganz vielen anderen Leuten, die so leben. Ich habe ja durch die Feuerwehr auch so semi-militärische Strukturen um mich herum, durch die alten Freunde aus der Zeit. Ich halte das ein bisschen für eine Ausrede, dass man dann irgendwie sagt, woher man kommt oder woran es liegt und dann irgendwie sich selbst diesen Zwanghaftigkeiten so.
Na, ich glaube, dass das weißt du, also bei mir noch, ich war ja nicht bei der Armee oder sowas. Also bei mir kommt das in der Tat aus einer Angst heraus, nicht, dass ich Angst hätte, aber aus einer Angst heraus, Dinge zu verpassen. Und jetzt ab nach meinem 45. Lebensjahr, wo man dann im Grunde weiß, okay, die Hälfte ist rum, dann schneidest du ja jeden Tag einen Tag deines Lebens weg, ne? So, wenn du jetzt mal das Maßband nimmst. So. Das heißt also, du gehst ja jetzt quasi auf den Rest deines Lebens zu. Und die Zeit, die will ich halt extrem nutzen. Also ihr könnt es mir nicht verzeihen, einen Tag meines Lebens wegzuwerfen.
Das ist halt so spannend, ne? Ich sehe es genau andersrum. Das ist so spannend. Ich habe halt die ersten Jahre immer nur im Stress gelebt. Ja. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber besonders die Berufsseite war ja ganz oft die, dass es immer um Sekunden oder oftmals um Sekunden oder zumindest Minuten ging und um Effizienz und um Effektivität. So. Und da ging es direkt mit der Konsequenz, Verantwortung, dass dann am Ende der Mensch am besten überlebt. So. Und durch diese dauerhafte Stress- und zeitbezogene Lebensweise denke ich heute, ich kann nicht bis an das Ende meines Lebens im Stress leben und total geile Werbung, ihr müsst Fotografie tut gut hören, kommt Samstagmorgen raus, ich weiß noch nicht, wann wir den hier senden, wahrscheinlich am Sonntag, also müsste das jetzt da sein. Ich habe gerade genau darüber gesprochen, der Mensch braucht eigentlich von seiner Natur her Ruhe, der braucht eigentlich Stille, der braucht Momente zum Durchatmen, in denen er sich keine Sekunde Gedanken darüber macht, ob er gerade was verpasst, auch mit 80 noch.
Weil jetzt, du ja von deinem Stressfaktor aber jetzt implizierst du ja, dass ich Stress habe. Also bei mir ist es ja, so ist es ja nicht. Ich wache auf und ich habe Neugier darauf, was in der Nacht passiert ist zum Beispiel. Und dann lese ich erstmal morgens Spiegel Online, Taz, Faz, Süddeutsche, so.
Ah, okay, das ist im Positiven das neugierige Kind.
Richtig,
was
wir so.
Ja, niemals verlieren das, durften, was aber alle verlieren.
Das lese ich, da bin ich beschäftigt bis 8, 9, dann wecke ich meine Frau, dann frühstücken wir, dann fahren wir hier rüber nach Plauen oder ich gehe auf den Job oder so. Manchmal muss ich ja auch morgens schon sitze ich um 7 schon im Zug nach Berlin, weil ich in Berlin arbeite. Aber ich kann nicht bis 10 pennen oder sowas. Da hätte ich das Gefühl, schon 2 Stunden des Tages verschenkt oder 3 Stunden verschenkt zu haben, in denen ich zumindest irgendwie hätte lesen können, was in der Welt so passiert ist.
Ja, wobei das schon so ein bisschen. Oh. Also, ich penne nicht bis 10. In der Regel ist auch so, also spätestens um 8 die Nacht vorbei so. Das passiert aber so. Ne? Ich meine, wenn ich Termine habe, stelle ich mir natürlich einen Wecker. Aber wenn ich mir keinen Wecker stelle, werde ich irgendwann zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr wach. Wenn ich mal bis 10 Uhr geschlafen habe, alle paar Wochen bis Monate, dann sage ich mir sofort, da krass, dann hat der Körper das jetzt gebraucht. Und dann springe ich nicht auf und versuche, wie schnell hinterher zu hetzen, sondern nehme das als Warnhinweis, mache mit aller Ruhe ein Frühstück und einen Kaffee. Vorausgesetzt, da liegt natürlich kein Termin. Ne? Ja. Also eigene Termine schiebe ich dann. Wenn ich mit mir selber ausgemacht habe, ich muss jetzt, Buch schreiben, dann ist es halt 2 Stunden verschoben. Und ich habe diese Diskussion lange geführt und wir können sie wahrscheinlich auch noch mal bei einem Wein führen und noch 5-mal führen und es ist total spannend für beide Seiten, weil irgendwie nimmt immer die andere Seite was mit. Ich denke mir dann, cool, ich habe dich jetzt gerade für gestresst empfunden, am Ende sagst du mir, ich bin neugierig. Ja. Und das ist ja genau das, was wir uns wieder angewöhnen müssen, diese kindliche Neugier. Ja. Ne, dass wir nicht dieses spannende Nachfragen, das geben wir irgendwann auf. Das ist für den Fotografen wichtig, das ist aber auch fürs ganz normale Leben so super wichtig, neugierig zu bleiben.
Ja. Und, ja, eine meiner wichtigsten Lebensgrundsätze sind, es heißt ja immer, lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte. Nee, bei mir, also ich lebe jeden Tag so, als wäre es der erste meines Lebens, frei von Vorurteilen und mit einer riesigen Neugier darauf, was alles passieren wird.
Ja, dann müssen wir eine Eintagsfliege draus machen und das zusammenpacken, das Ganze. Ja. Weil das wäre das Ideal. Also als wäre es das Erste und das Letzte. Weil ich denke schon, dass dieses Thema der Leidenschaft, das ist jetzt gar nicht unbedingt irgendwie sexuell gemeint, sondern das kannst du ja auf jeden möglichen Bereich setzen. Gerade dieses Thema halte ich für super wichtig. Mhm. Und das verbieten wir uns so viel. Ne? Also jetzt habe ich einen Gedanken verloren, der mir echt wichtig war.
Mach mal weiter. Na, lass uns doch, doch nochmal zurück zur Verantwortung gehen, weil das haben wir gerade so ein bisschen verloren, das Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele auch so ein Vollkasko-Leben führen. Na, also, dass sie, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht auch forschböse oder sowas, aber mir ist das jetzt während Corona sehr oft aufgefallen, dass das las ich in ganz vielen Posts, ach, jetzt wird dem und dem geholfen, warum wird nicht mir geholfen? Danke, liebe Bundesregierung, ich stehe jetzt wieder da. Wo ich denke, wieso, warum muss denn, hast du denn mit deinem Kreuz am Wahlabend irgendwie eine Vollkaskoversicherung unterschrieben für dein Leben oder was? Also für dass die Bundesregierung oder der Staat sich vollumfänglich um dich kümmert, jetzt für jetzt und alle Zeit. Und jedes Mal, wenn du in eine Situation kommst, die unvorhergesehen ist, dann kümmert sich jemand um dich und tätschelt dich und hilft dir aus der Scheiße raus. Weißt du, was ich meine? Also die Unternehmen, die es durch Corona geschafft haben, sind auch die, die vorsichtig gewirtschaftet haben, die Rücklagen gebildet haben, die nicht alles, ich will jetzt, es gibt auch viele Berufe, wo du vielleicht keine Rücklagen bilden kannst, wo du so wenig verdienst, dass es nicht geht. Wir müssen aufpassen. Aber, das sehe ich auch völlig ein. Ja, aber das ist ja nicht das Gros. Also ich glaube gerade, dass viele Menschen, also ich kenne ein paar, die da geschrien haben, ja, die gesagt haben, wie soll ich hier nur über die Runden kommen, die aber auch jedes Jahr viel verreisen, wo ich denke, wenn ich nichts auf der Naht habe, dann fahre ich nicht 2 Monate irgendwie in die USA und mache einen Roadtrip, weißt du, sondern dann...
Stopp. Das ist nicht die Frage. Nee, sehe ich anders. Die Frage stellt sich viel weiter hinten. Aber also das ist dann mein Leben auch. Ne? Ich habe gerade das auf der Kante, um Übersee, 2 Wochen, was auch immer, 3 Wochen und so. Das ist für mich das, was ich leben kann, was mir auch niemand mehr nehmen kann, weil ich
so
in meinem Herzen trage, meine Erinnerung trage. Stopp, wenn ich dann aber vor die Wand fahre oder wie jetzt einfach unfassbar krass auf die Kohle gucken muss. Also diese Zeit ist für mich, habe ich hier und da vielleicht mal erwähnt, nicht ganz witzig, aber ich werde einen Teufel tun, mich darüber zu beschweren, vor allen Dingen nicht bei der Bundesregierung, die so viel krass ist. Und das sage ich nicht, weil du bei der CDU arbeitest, ne? Weil solche Kommentare kommen manchmal. Ich habe das doch entschieden, dass ich verdammt nochmal nicht das Geld weggelegt habe, sondern dass ich irgendwie vor, lass mich überlegen, knapp einem Jahr 7.500 Euro in eine Reise gesteckt
habe.
Das habe ich für mich entschieden und klar ist das heute irgendwie, klar könnte das schöner sein. Das ist nicht die Frage, aber ich darf mich nicht zu laut beschweren, was war meine Entscheidung.
Aber genau da schließt sich der Kreis. Das kannst du für dich alleine machen, weil du für keine andere Person Verantwortung übernommen hast oder trägst. Ne? Also hättest du 2 Kinder, hättest du die 7.500 auch nicht ausgegeben, weil du genau weißt, Alter, wenn du mal krank wirst und kein Geld verdienst, dann müssen die trotzdem essen, dann müssen die trotzdem in die Schule, dann müssen die trotzdem...
Ja, total, weißt du? Klar. Ja, total
so. Klar. Also ja, insofern...
Aber das sind ja auch... Die kannst du ja nicht vergleichen.
Nee, aber insofern verzichte ich. Ich habe... ohne Scheiß viele, 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 viele Jahre, gerade als die Kinder auf die Welt gekommen sind, auf Urlaub oder dergleichen verzichtet, weil ich gesagt habe, nee, ich muss Rücklagen bilden für den Fall, dass es irgendwie, dass ich mal krank werde, keine Ahnung. Ne? Ich habe zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung gekriegt mehr, weil ich weiß nicht, im Scoring da durchgefallen bin. Also ich habe es versucht, ging nicht. Haben sie mir, ich bin noch durchgefallen, mich wollten sie nicht. Wahrscheinlich, ach ja, durch meinen Burnout damals, genau. Der Burnout galt als Burnout galt als psychische Störung oder irgend sowas. Und dann kriegte ich keine.
Eine Anpassung.
Sowas. Ja, und da kriegst du keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sprich, du musst dir halt, musst halt selber gucken, wie du klarkommst und selber.
Aber da sind wir jetzt irgendwie fast schon bei Money Mindset und bei Verantwortung im finanziellen Bereich und so. Finde ich spannend als Facette, aber noch lange nicht aufs gesamte Thema gesetzt. Ja. Ne? Also die Verantwortung sehe ich viel breiter. Ich verstehe den Druck, der auch besonders dahinter ist. Ne? Aus dem Grund, den du gerade nennst, habe ich auch vier, fünf Mails bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, ob ich sie noch alle am Zaun habe. Ich habe ja von dieser Reise berichtet oder ich habe von diesen Reisen, das waren nur einige in den letzten Jahren. Also wir sind einen 23 Jahre alten Opel Corsa gefahren, in dem ich mit schiefem Kopf sitzen muss in der Zeit, weil ich so groß bin. Und ja, wir sind dieses Auto mit Genuss gefahren, Farina hat er mitgebracht und ich war mir da null zu schade für. Und wenn wir dann verdient haben, wenn ich dann meine Aufträge hatte und was auch immer wir da alles reingesteckt haben, dann hätte jeder andere vielleicht ein anderes Auto gekauft. Der war durchgerostet und weiß der Teufel so. Ja. Ich habe gesagt, wir haben gemeinschaftlich natürlich entschieden, auf keinen Fall kaufen wir jetzt ein neues Auto. Was kann man davon für Kilometer reisen und für Menschen kennenlernen? Was sollen wir denn mit dem Auto? Ja. Ne, und das ist ja die eigene Verantwortung. Der Vater sieht das dann an der Stelle wahrscheinlich auch noch anders, weil der Vater muss seine Kinder damit transportieren. Das Auto hatte weder ABS noch sonst irgendwas. Da bin ich dann voll dabei. Ja. Ne, aber man muss ja die Verantwortung immer auf das eigene Leben so ein bisschen münzen. Und ich verstehe dich, aber Verantwortung geht halt, finde ich, deutlich weiter und hat auch viel damit zu tun, wie viel wir so Negatives in die Welt reinschallern.
Ja.
Das ist auch so ein Punkt, den ich kurz ansprechen wollen würde, wenn du, also was du gerade sagst, hier, danke Merkel, diesen Quatsch da, das hört sogar inzwischen Hashtag, da kriege ich ja einen Affen, wenn ich so Scheiß höre, weil du bist doch selbst für dich verantwortlich.
Einer der Sätze, die ich sehr oft kriege, wenn ich auf Instagram wieder mal Politik poste, das sind dann so Direct Messages. Da heißt es, lieber Steffen, ich schätze dich als reflektierten Menschen, wie kannst du denn es mit deinem Wertesystem vereinbaren, solche Menschen zu fotografieren? Wo ich immer denke, würde mir dieses Bewerten und diese Einordnung, die fehlt mir komplett, mich über andere zu erheben und denen die abzusprechen, dass sie was Richtiges oder Falsches tun. Weißt du, also da bin ich jedes Mal schockiert darüber, wenn ich so solche Mails kriege, weil ich denke, ey, wo lebt ihr denn?
Also ich kann das inzwischen verstehen, wenn es jetzt an die AfD geht oder so, da bin ich da nicht dabei, aber auch nicht bei den Linken. Also die AfD ist für mich die einzige, oder hier NPD und wie sie alle heißen, da bin ich dann auch dabei, aber die CDU inzwischen als solche Menschen zu bezeichnen, ist halt mittelmäßig lächerlich und ich finde, und nicht, weil ich der CDU-Wähler bin, da bin ich übrigens bis jetzt nicht gewesen. Ich überlege das gerade in Corona tatsächlich, ja, weil es einfach geil gelaufen ist, so. Ja. Aber ich beschäftige mich gerade viel mit darüber, über andere zu urteilen und andere zu werten. Es ist halt fürchterlich einfach.
Ja.
Ja, was ja auch der Grund dafür ist, warum gerade Verschwörungstheorien so einfach sind. Die Lösung
für
Corona ist nicht einfach. Das sehen wir jetzt gerade an unserer Diversität in den einzelnen Ländern und so.
Ja.
Das wird gerade so ein bisschen chaotisch. Und das zeigt, wie unglaublich schwer weltweit die Lösung dieses Problems ist. Unheimlich einfach ist es, irgendeine scheiß Verschwörung dahin zu hämmern, die man in einem YouTube-Video von 25 Minuten erklären kann. Und die Verschwörungen, die da gerade laufen, gerade was diesen komischen Pakt da, ich habe das gar nicht zu Ende gelesen, aber gerade diese Verschwörung, ich kann sie gar nicht nacherzählen, ist das erste Mal im 17. Jahrhundert aufgetaucht.
Mhm.
Ja, also das sind da denke ich einfach, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das passiert, weil das die einfachste Lösung ist. Ja, und weil man keine Verantwortung übernehmen möchte. Dafür, ob man Dinge versteht oder nicht versteht, ob man was damit zu tun hat, wen man gewählt hat.
Was da, um ja wieder auf die Verantwortung zurückzukommen, was mir da halt auch durch den Kopf geht, jedes Mal, wenn ich diese Anti-Hygiene-Demos, Alter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dieses Wort alleine schon, wie verantwortungslos das ist. Also die Leute, die da hingehen, die sind sich ihrer Verantwortung offenbar nicht bewusst. Weißt du, sind wir wieder bei verantwortungslos, Verantwortungsbewusstsein, weil sie
Gewissenhaftigkeit.
Ja, genau. Also ich bin für Demokratie und ich bin auch dafür, dass wir das sehr deutlich hinterfragen, was wir an Rechte-Einschnitten jetzt haben, dass wir da sehr drauf aufpassen, dass wir dass wir uns das nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja, dann ist es halt so, sondern dass wir das sehr genau hinterfragen und auch, dass die Möglichkeit des Protestes natürlich immer da sein muss. Aber ich finde, also man kann seinen Protest auch auf einem anderen Weg zeigen, als mit Tausenden von Leuten wieder dicht an dicht vor dem Bundestag zu stehen, weißt du?
Ich glaube, dass es sehr einfach ist, die Schuld, die man geben möchte, das hat ja auch ein bisschen, also die Verantwortung ist ja auch eng verbunden damit, dass man entweder Schuld übernimmt,
ja,
oder anderen auferlegen möchte. So, das ist in diesem Thema so ein bisschen verankert. Was ich immer
Verantwortung
sehr
abgeben,
finde.
Ja.
Genau, ich finde immer, das Thema Schuld ist relativ schwierig, aber das ist sehr eng verbunden mit diesem Thema Schuld. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, sobald jemand ein System für irgendwas verantwortlich macht, wo das System gar nicht so tief drinsteckt. Also ich kann mich daran erinnern, da wo du gerade ankerst, es wird nicht der gleiche Ort sein, aber es war zwischen der Binnenmüritz und was ist dahinter für ein See?
Ja, wir sind gerade im Plauersee übrigens. Wir sind ganz woanders. Wir sind am Plauersee.
Okay, vergiss mal. Also ja, ihr müsst euch vorstellen, da sind ganz viele Seen, dazwischen sind so Verbindungs...
Ja.
Ja, wie heißt das? Arme.
Ja.
Und rechts und links ist immer Schilf und Sandbänke und so, super schön. Wir sind da lang gepaddelt mit so einem Zweier-Kanadier.
Ja.
Alter Notarzt, also alt war der nicht, der war mein Alter, aber Notarzt und der Falk. Und ich paddel da rum und war völlig geflasht von dieser Natur und von diesen Leuten. Und es war alles einfach irgendwie geil. Ich war wie so eine Omi. Guck mal, schöne Blume, ja, schöner Himmel, schöner Vogel, alles war schön. Ne? Ich war völlig besoffen vor alles schön.
Ja.
Und vor mir paddelte dieser Notarzt, der die ganze Zeit nur am Schimpfen war. Der war total grumpy. Scheiß System, der Job hat mich kaputt gemacht, ich bin völlig am Ende. Und hat die ganze Zeit gegen das System und das Gesundheitssystem geschimpft. Und ich habe mir das irgendwie angehört und irgendwann gesagt, sag mal, also erstmal hörst du jetzt, in 5 Minuten hörst du auf. Wir diskutieren das jetzt und dann hörst du damit auf, weil du kannst mir hier nicht den Tag versauen. Aber hast du dich nicht beworben? Bist du irgendwie zwangsrekrutiert worden oder was?
Ja.
Ne, weil wir nehmen einen Job an, welcher auch immer das ist, lernen den. Und wenn wir dann den gesamten Job dafür verantwortlich machen, dann müssen wir doch mehr merken, dass wir uns auch ein Stück weit verantwortlich machen müssen und dann die Konsequenz daraus ziehen. Weil Verantwortung ist Konsequenz. Und dann wird das Ganze, um mal dieses Ding, ich habe noch 2 Dinge, wie wir das ins Positive ziehen können. Wenn du die Konsequenz daraus ziehst, hast du ein viel stressfreieres Leben. Also stressfreieres Leben. Wenn du weißt, was du zu verantworten hast, regst du dich nicht mehr darüber auf, dass es so ist. Wenn du 120 fährst, wo 80 ist, dann weißt du, wenn du es mitbekommen hast, dass du es zu verantworten hast und dass du sehenden Auges in die Radarkontrolle gefahren bist, also zumindest in die Möglichkeit, erwischt zu werden, dann macht es keinen Sinn, den Polizisten anzuschreien. Und wenn du es gar nicht gesehen hast mit dem Schild, weißt du trotzdem, dass du gepennt hast und diese Verantwortung trägst. Heißt, wenn du wirklich Verantwortung annimmst, gibt es keinen Grund mehr über, naja, ich will mal sagen, 60-70% unserer Problemthemen überhaupt zu diskutieren.
Ja.
Du regst dich gar nicht mehr auf, weil du hast deinen Job selbst zu verantworten. Wenn der irgendwann scheiße ist oder deine Kollegen dich völlig fertig machen, bist du irgendwann auch in der Eigenverantwortung, diesen Job zu wechseln. Übrigens auch in der Verantwortung für deine Familie und so weiter, weil die kriegen das ja ab, wenn es dir immer schlecht geht.
Ja.
Und
du bist immer die Summe.
Das ist ein Ding, was das Leben so schön macht.
Du bist nicht die Summe der Dinge, die dir passiert sind, sondern die Summe deiner Entscheidung. So einfach ist das.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ich könnte das jetzt zum Schlusswort werden lassen, das tue ich aber nicht, auch wenn wir bei 59 sind.
Wir müssen aber langsam, weil die Sonne untergeht und ich noch zurück zum Hafen muss. Und ich fahre
jetzt.
Gib
mir ja 2 Minuten.
Ja.
Gib mir 1 oder 2 Minuten. Mir ist nämlich total wichtig, wir haben eine Situation in dieser Sendung immer wieder, an der ich gerade hart arbeite, ja, wo ich gespannt bin. Also wir beide arbeiten hart daran, um Gottes Willen. Und ich bin gespannt, wie wir den Bogen kriegen, weil wir wollen das ja noch ein bisschen machen. Wir wollen ja nicht nächste Woche aufhören damit. Ich stelle fest, dass wir uns auch immer wieder, das ist glaube ich im Moment auch gut so, weil ein Podcast ist immer Entwicklung, wir unterhalten uns nicht selten über die Dinge, wie sie nicht sein sollten und damit aber auch über die Menschen, wie sie nicht sein sollten. Und das ist was mich schon seit ein paar Wochen sehr beschäftigt, so, weil, da, also wir wollen nicht werten und werten damit ja auch.
Ja.
Und ich weiß noch nicht wie und ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ich denke auch, das sollte uns nicht abschrecken. Aber wir haben das im Hinterkopf, dass wir da mal so ein bisschen überlegen müssen, wie wir da am Ruder ziehen können. Und ich habe was Schönes zur Verantwortung, was eine positive Nachricht über Menschen ist, wie ich finde. Das würde ich gerne ans Ende setzen jetzt. Hast du mitbekommen, dass Silvester das Affenhaus des Krefelder Zoos abgebrannt ist?
Ja, habe ich. Ja.
Genau, das ist in unserer direkten Nachbarschaft. Und Seit jungen Jahren bin ich in diesen Krefelder Zoo gegangen und ich kannte tatsächlich einige Affen mit Namen. So, das sind Menschenaffen, sehr viele verschiedene. Wenn man oft da war, hat man so ein, also man hat das Gefühl, die zu kennen tatsächlich. Ja. Das war ein sehr schönes, sehr großes Affenhaus, also wirklich sehr bemüht auch so. Und dann kommt am Neujahrsmorgen die Nachricht, ich kriege jetzt wieder eine Gänsehaut, dass da, ich weiß die Zahl nicht mehr, 60, 30, 50, keine Ahnung, unzählige Menschenaffen elendig verbrannt sind. Ja. Und die Feuerwehr, jetzt habe ich den Kontakt ja auch zu den Feuerwehrkreisen, das ist ja direkt um die Ecke hier, berichtet, wie in dem Feuer ein Geschrei war, wie man sich ertragen kann, was dann langsam ab, also leiser wurde und man kam nicht schnell genug ran. Ja. So. Ich finde, ich bis heute, ich komme mir die Tränen, wenn ich drüber nachdenke, weil die gerade Tiere sind so unschuldige Wesen, ja, so. Und die sind unseren Partys zum Opfer gefallen, weil es war ja Silvester. Jetzt ist rausgekommen, dass das so Himmelslaternen waren, ja, die man, ne, wo man so unten so ein Feuer anzündet und aus Papier. Und die sind von oben auf dieses Affenhaus geregnet und an einer ungünstigen Stelle sind sie hineingerutscht und dann auf das Stroh gefallen, was das gesamte Affenhaus auf dem Boden verteilt hat. Und dieser unglückliche Zufall hat dazu geführt, dass sie halt alle gestorben sind. Jetzt gab es in den Medien dann große Anklage, dass die ja eigentlich verboten sind und dass damit Menschen jetzt diese Affen getötet hätten. Die emotionale Bestürzung hier in der Gegend war nicht zu beschreiben. Die Menschen waren so fertig. Und dann gab es halt den großen Schrei, wie, wer hat solche Fackeln benutzt und so. Und es haben sich tatsächlich, ich habe die Zahl jetzt nicht gegoogelt, ich glaube 8 oder 9 verschiedene Menschen gemeldet bei der Polizei von sich aus, obwohl der Hass in Social Media massivst war und es natürlich Millionen Forderungen des Krefelder Zoos gibt für den Verursacher, haben sich 8 verschiedene Gesellschaften gemeldet, die gesagt haben, wir hatten diese verbotenen Himmelskörper, um Himmels Willen sind wir das schuld. Und dabei waren dann auch die Verursacher. Man musste also nicht mehr herausfinden, wer war es, sondern man musste herausfinden, wer war es nicht. Ja. Und das ist so eine unglaublich große menschliche Leistung.
Das fand ich auch. Habe ich auch gesehen, ja, oder gehört, gelesen habe ich das. Ich
war so geflasht davon, dass diese Menschen sich gemeldet haben. Und der Duisburger Zoo, der Leiter und alle Mitarbeiter haben nachher eine Pressekonferenz gehalten, in der sie erstens dafür plädiert haben, dass die geheim gehalten werden und die Presse und die Menschen angesprochen haben, dass diese Leistung, sich dafür zu melden, nicht den Schmerz um den Verlust der Tiere und dieses grausame Versterben, das lindert es nicht. Aber die Schuld der einzelnen Menschen, also diese Leistung, das zu erbringen, sie haben wirklich gesagt, lasst diese Leute in Ruhe. Ja. Die sind gestraft fürs Leben sowieso. Und ich war mega überrascht, dass sich nicht nur die gemeldet haben, die es waren, sondern 7 andere auch. Mhm. Volk. Also das ist wirklich ein schöner Hinweis auf sehr viele menschliche Mitbürger. Ja. So.
Mega. Verantwortung macht dich zu einem besseren Menschen. Können wir so stehen lassen.
Mega. Ja, total.
Ihr Lieben, ich muss mal Richtung Hafen. Die Sonne geht langsam unter und man bei unsichtigem Wetter, wie du ja jetzt weißt, das heißt nicht Nacht oder Dunkel, es ist unsichtiges Wetter, sollte man nicht fahren, wenn man keine Funklizenz hat. Und die habe ich nicht. Deswegen muss ich noch bei sichtigem Wetter zurück in den Hafen. Und ich habe, glaube ich, noch mal so ein halbes Stündchen jetzt vor mir.
Das schaffst du so gerade. Ich war übrigens Amateurfunker. Wenn du Fragen hast, melde ich dich.
Sehr gerne. Ihr Lieben, es war ein schönes Gespräch. Ja, vielen Dank, lieber Falk.
Das war's.
Und
das war's.
Danke dir auch. Ja, bis nächste Woche.
Grüß lieb und kommt gut heim.
Danke. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao. Nimmst du einen Anker rein?